Reisen.
In dieser Woche haben wir schon ganz oft nach Polen geschaut, zum Weltjugendtag nach Krakau. Und deshalb reisen wir auch jetzt gleich dorthin und von dort aus erkunden wir verschiedene Ecken in Polen. Denn Polen ist ein tolles Reiseland. Ich heiße Dagmar Peters und begleite Sie auf dieser Reise. Herzlich willkommen. Domradio Reisen und heute sind wir in Polen unterwegs. Wir reisen in den Osten Europas zu unseren Nachbarn, genauer gesagt nach Krakau, die Stadt, in der gerade der Weltjugendtag stattfindet. Aber auch wenn gerade kein Weltjugendtag ansteht, lohnt sich eine Reise nach Kraków, wie es auf Polnisch heißt. Was es dort zu erleben gibt, das weiß Milena Fuhrmann.
Die Stadt der polnischen Könige und bis heute herrscht in ihr eine ganz besondere, ja sogar königliche Atmosphäre. Ob nun auf dem Marktplatz, dem Rynek, wo zu jeder vollen Stunde aus dem Turm der Marienkirche der sogenannte Heinau ertönt, ein Trompetensignal, oder in den kleinen Gassen, durch die sich Pferdekutschen drängen, oder auf dem Wawelschloss, wo man den feuerspuckenden Drachen, den Smok Wawelski, antrifft, der die letzten Ruhestätten der polnischen Monarchen bewacht. Nicht ohne Grund trägt sie den Titel Schönste Stadt Polens und Zentrum der polnischen Kultur und des Tourismus, erklärt Paweł Mierniczak von der Touristenorganisation Kleinpolen.
Nie mamy tylko morza. Wir haben zwar kein Meer, aber dafür haben wir das Auge des Meeres, ein See in der Tatra.
Aber wenn wir mal bei Krakau anfangen, es ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Kleinpolen und von allen polnischen Städten ist es die mit dem größten Wiedererkennungswert. 15 Kilometer von hier ist das ehemalige Salzbergwerk Wieliczka, das jedes Jahr über 1 Million Besucher hat, hauptsächlich aus dem Ausland. Insgesamt gibt es 14 Plätze in Polen, die auf der Liste der UNESCO stehen und fast die Hälfte von ihnen befinden sich in der direkten Nähe von Krakau.
Mit auf der Liste steht auch die historische Altstadt Krakaus und mit ihr das ehemalige jüdische Viertel Kazimierz. Es ist nun mal einfach die Geschichte Krakaus, die die Stadt so sehenswert macht. Geschichte? Klingt alles ein wenig langweilig, oder? Aber haben Sie schon mal die kommunistische Seite von Krakau erlebt? Nein? Ja, dann steigen Sie ein. Stilech in einem Trabi in Giftgrün oder dem beliebten Maluch in Feuerrot bietet die Sightseeing-Firma Crazy Guides eine echte Zeitreise. Es geht in das Krakau der 50er Jahre, in das ehemalige Arbeiterviertel Nowa Huta, als die Kommunisten noch das Sagen hatten und Plattenbau der letzte Schrei war. Es geht in Restaurants, in denen die Zeit 1956 stehen geblieben ist, in denen Lenin-Figuren noch als Deko auf dem Tisch stehen und wo jeder Besuch mit einem obligatorischen Wodka beginnt, auch um 10 Uhr morgens. Wem das schon zu viel ist, der kann auch die ruhige Variante wählen und sich ein Fahrrad leihen. Und über die Brücke der Verliebten nach Podgórze radeln, einem Stadtteil von Krakau. Dort, wo Schindler seine berühmte Fabrik gebaut hat. Und wo auch der bekannte Krakhügel steht, von dem man einen sagenhaften Blick auf die ganze Stadt hat. Nachmittags geht's dann zurück in die Altstadt, nach Kazimierz, dem Szeneviertel von Krakau. Da, wo es die beste Sapiekanka der Stadt gibt. Ein mit Käse und Pilzen überbackenes Riesenbaguette. Bevor es abends dann zurück an die Weichsel geht. Dort im ehemaligen Hotel Forum kann man dann die Nacht zum Tag machen. Oder einfach nur den Abend an der Strandpromenade ausklingen lassen. Mit ein paar Cocktails und dem Blick auf das Wawelschloss. Ja, es ist die Geschichte, die Krakau so sehenswert macht. Die Architektur, die Mentalität, die Atmosphäre, die selbst Nicht-Krakauer wie den polnischen Pfarrer Jukowski zu interessanten und doch überzeugenden Vergleichen inspiriert.
Krakau ist von der Architektur her gesehen eine italienische Stadt. Wem es in Italien zu heiß ist, der sollte nach Krakau fahren. Dort kann man Italien im Kleinformat erleben und eine italienisch-polnische Kultur.
Krakau, eine tolle Stadt. Es lohnt sich, sie zu besuchen. Was sie zurzeit besonders bietet in diesen Tagen des Weltjugendtags, das wird uns Milena Fuhrmann später erzählen. In Krakau sind auch viele meiner Kollegen zum Weltjugendtag und nicht einfach nur, um sich die Stadt anzuschauen. Wobei, wenn sie vielleicht noch hinterher die Gelegenheit haben, dann gibt es ein paar Dinge, die sie sich in Krakau anschauen wollen. Wir wollen aber gleich weiterreisen von Krakau aus, und zwar 266 Kilometer weiter Richtung Norden. Und schon so ein kleiner Hinweis, es gibt ein Lied über diese Stadt. Vielleicht wissen Sie schon, wo es hingeht. Vielleicht haben Sie es erraten, wohin es geht. Von Krakau 266 Kilometer Richtung Norden, da ist die Stadt Lodz. Eine Stadt mit rund 700.000 Einwohnern. Stolze 18 Flüsse fließen durch diese Stadt. Das ist schon mal eine Attraktion für sich. Und ein weiteres Highlight ist die Piotrowka-Straße. Man kann an ihr nicht nur sehen, dass es den Polen heute gut geht, sondern auch die wechselvolle Geschichte kann man daran ablesen. Monika Lübschen war mit der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner auf der Piotrowka-Straße unterwegs, und auch sie war begeistert.
Hier haben wir nun ein typisches Sezessionsgebäude, das ursprünglich eben das feinste Modegeschäft der Stadt war.
Erläutert die ehemalige Dombaumeisterin zu Köln Barbara Schock-Werner eines jener prachtvollen Gebäude auf der Piotrowska-Straße in Lodz und dreht sich zum nächsten.
Das ist jetzt ein typisch eklezistischer Bau, wo es einem dann wirklich schwerfällt, irgendeine Stilbenennung hervorzuholen, weil deutliche Jugendstilelemente, dann gibt es gotische Elemente, es gibt Renaissance-Elemente, es gibt frei erfundene Dinge wie dieser Korb. Also hier hat man wirklich in die Stilkiste gegriffen und sich aus allen Schachteln bedient, wobei das Ergebnis einfach fantastisch ist, und vor allem auch diese gusseisernen Drachen sind toll.
Auf dieser über 4 Kilometer langen, schnurgeraden Straße mit einer Fußgängerzone reihen sich dicht an dicht Villen und Paläste in originaler Großstadtarchitektur des 19. Jahrhunderts. Hier fand das kulturelle Leben statt, das Musiker, Zeitungsverleger, Literaten, Architekten, Schauspieler, Anzug und das sie gestalteten. Die Filmschaffenden der Neuzeit hat man à la Hollywood geehrt. Stadtführerin Sylvia Solarek.
Und diese bekannte Filmhochschule, da studierte hier Roman Polański, Kieślowski, Andrzej Wajda zum Beispiel. Und diese Sterne, viele Kameraleute auch. Und die sind alle hier verewigt. Aber auch viele Schauspieler, polnische Schauspieler. Und wir nennen diese Allee so was wie Hall of Fame. Ja, so eine Allee, den bekannten Leuten, die mit Film zu tun gehabt haben. Viele von ihnen haben in Amerika, in Hollywood gearbeitet. Und diese Strecken, also das soll erinnern an die Hollywood.
Doch zurück zu dieser einzigartigen Piotrowska-Straße. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg wenig beschädigt, musste später nur restauriert werden. Und es ist kaum zu glauben, was Lydia Solarek sagt.
Die ursprünglichen Häuser, das waren Bretterhäuser, Holzhäuser.
Denn einstmals war diese Piotrowska-Straße mit der feinen Architektur eine simple Landstraße. Noch Anfang des 19. Jahrhunderts führte sie durch Wälder voller Hirsche, Wildschweine, Luchse, Wildkatzen und Wölfe. Den Wohlstand brachte die Textilindustrie. Und die Grundlage dazu schuf die polnische Regierung, als sie beschloss, Textilwerkstätten anzusiedeln.
Und deswegen, die polnische Regierung machte eine große Werbeaktion in westlichen Ländern, in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, in Tschechien und Böhmen. Und die haben sehr gute Bedingungen angeboten an die Ansiedler. Erstens, sie durften alles zollfrei mitnehmen. Dann haben sie auch diese Grundstücke bekommen in Erpacht. Sie durften, brauchten nicht zur Armee zu gehen.
1837 eröffnete die erste Fabrik, und in rasantem Tempo wuchs eine Textilindustrie, die Lodz den Namen polnisches Manchester in Anlehnung an das britische Textilzentrum einbrachte. Verarbeitet wurden Leinen, Baumwolle und später auch Wolle. Polen wurde ein Vielvölkerstaat, wobei die Juden die zweitgrößte Bevölkerungsgruppe darstellte. Der reichste Unternehmer war Israel Poznański. Er schuf ein regelrechtes Imperium. Die Wirtschaft florierte bis zum Ersten Weltkrieg. Er brachte einen harten Einschnitt.
Die Armee, deutsche Armee, brauchte Metall für Kanonen, für Kugeln. Und sie haben die Maschinen genommen, egal ob das deutsche Fabrik war oder eine jüdische. Und nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, Fabriken waren im schlechten Zustand. Ja, es gab keine Maschinen und dann gab es schon weniger.
Und dann kam das Ende für die Stadt und für die Menschen. Die deutschen Nationalsozialisten vertrieben und vernichteten den größten Teil der jüdischen Bevölkerung. 1939 hatten noch 670.000 Menschen in Lodz gelebt. Nach dem Krieg waren es gerade mal ein paar hundert. Das Zitat vom Phönix aus der Asche kommt einem in den Sinn, wenn man heute durch die Stadt läuft. Viele Gebäude wurden saniert, viele könnten noch einem neuen Zweck zugeführt werden, weil die Bausubstanz gut erhalten ist. Eine völlig neue Funktion hat der ehemalige Industriekomplex von Israel Poznanski bekommen. Auf 90.000 Quadratmeter ist eines der größten Einkaufszentren Polens, die Manufaktura, entstanden. Handel, Kunst, Gastronomie und Unterhaltung haben Unterkunft in den restaurierten historischen Gebäuden der Backsteinarchitektur gefunden. Große Flächen und Plätze mit Wasserspielen und weitläufigen Terrassen vermitteln viel Freiraum. Glanzstück ist das original erhaltene Schloss von Poznanski. Es beherbergt heute das Museum für die Geschichte von Lodz, eines von vielen Museen über die besondere Geschichte der Stadt.
Monika Lübschen war in Lodz. Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach, wie genau hieß der Schlager aus den 70ern, in der die Stadt vorkommt. Das war, glaube ich, Theo, wir fahren nach Lodz. Also vermutlich schon vor 40 Jahren ein beliebtes Reiseziel für die Deutschen, die polnische Stadt Lodz. Domradio Reisen heute unterwegs in Polen. Und wer dorthin reist, der sollte auf jeden Fall am besten vorher mal so ein bisschen diäten. Denn man konnte auf jeden Fall hinterher mit ein paar Pfunden mehr zurück. Denn die Polen, die kochen gut, lecker. Und wenn man dort irgendwo privat eingeladen ist in einer Familie, da kann man sich vor der Gastfreundschaft kaum retten. So leckere Dinge bekommt man aufgetischt. Das haben uns auch schon unsere Weltjugendtagsreporter, die gerade in Polen sind, erzählt. Gleich wollen wir unsere Tour durch Polen fortsetzen und es geht ans Wasser und aufs Boot. Romantisch, wild und menschenleer und ein Baudenkmal hydrotechnischer Kunst. So überschwänglich wird der Oberlandkanal in Nordostpolen beschrieben. Er verbindet die Städte Osterroda und Elbing und sorgt als einziger Kanal der Welt nicht dafür, dass Boote immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel haben, und das aus Prinzip. Denn auf einer Strecke von 10 Kilometern überwindet der Kanal 100 Höhenmeter. Was man überall anderswo auf der Welt mit Schleusen macht, passiert auf dem Oberlandkanal mit Käfigen, die samt Boot aus dem Wasser gehoben werden und über Land fahren. Insgesamt 5-mal heißt es für die Boote raus aus dem Wasser, rauf auf einen kleinen Hügel und auf der anderen Seite wieder runter. Heike Sikoni hat dieses Rauf und Runter auf einem Hausboot mitgemacht.
Noch liegen wir im Wasser am Rand des Oberlandkanals in der Nähe von Buchwalde. Gerade mal 2 schmale Boote würden nebeneinander passen, doch weit und breit ist keines in Sicht. Lukas Krajewski hat sein 9 Meter langes Hausboot vorsichtig in die Mitte eines Gitters manövriert. Rund 20 Meter vor uns ist das Wasser zu Ende. Ein kleiner Hügel ragt aus dem Kanal. Krajewski schlägt mit einem eisernen Stab auf eine Eisenscheibe. Auf das Signal hin werden 2 Räder in Bewegung gesetzt. Sie straffen das Stahlseil, mit denen unser Hausbootkäfig langsam Richtung Hügel gezogen wird. Rauf auf den Hügel und raus aus dem Wasser. Und dann sieht man, wir liegen auf einem riesen Förderkorb mit Rädern. Auf Schienen rumpeln wir ganz langsam, erst circa 2 Meter den Hügel hinauf, über die Kuppe, und dann rappeln wir wie auf einer Achterbahn, nur in Zeitlupe, circa 20 Meter wieder runter. Über hohes Gras, gelbe, rote und blaue Blumenteppiche. Das Boot wackelt nur unmerklich auf den Schienen. Trotzdem ist diese schwebende Bootsfahrt ein komisches Gefühl. Nach circa 10 Minuten ist sie vorbei. Wir tauchen auf unserem Förderkorb langsam wieder ins Wasser. 5 solcher geneigten Ebenen sind auf dem Oberlandkanal zu überwinden. Sie entspringen der genialen Idee eines deutschen Ingenieurs.
Es ist das Jahr 1825. Der Wasserweg von Danzig nach Elbing für die Handelsschifffahrt soll verkürzt werden. Dazu braucht man einen Kanal von Osterroda nach Elbing. Das Problem: 100 Höhenmeter müssen auf einer Strecke von 10 Kilometern überwunden werden. Der Ingenieur Georg Jakob Steenke denkt erst an das naheliegendste: Schleusen. Doch Berechnungen ergeben, Schleusen sind unmöglich. Dann kommt er auf eine geniale Idee. Mit 5 schiefen Ebenen, über die die Boote gehoben werden, lässt sich der Höhenunterschied überwinden. Die preußische Regierung winkt ab, zu teuer und undurchführbar, klingt der Vorschlag. Doch Steenke gibt nicht auf. Hartnäckig kämpft er um eine Audienz beim König und der lässt sich schließlich überzeugen. Nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen, sondern aus Eitelkeit. Denn niemand auf der Welt besitzt damals ein ähnliches Bauwerk.
Und das ist so geblieben. Der Oberlandkanal gilt bis heute als Baudenkmal hydrotechnischer Kunst. Aus wirtschaftlichen Gründen wird der Kanal längst nicht mehr genutzt. Für Touristen aber ist er immer noch ein Paradies. Entlang der Wasserstraße eröffnen sich überwältige Naturerlebnisse mit endlosen Fichten, Kiefern, Buchen und Eichenwäldern. Störche, Haubentaucher und Kormorane sind zu beobachten. Selbst Elche sollen die Uferwälder durchstreifen. Der Naturgenuss ist ungestört. Fähr- und Sportboote verkehren nur wenige auf dem Kanal. Lukas Krajewski ist bislang der erste und einzige Charterer, der Boote an Urlauber vermietet. 5 verschiedene Touren über die Weichsel bietet er an. Eine davon führt über den Oberlandkanal.
Here on the canal is wilder and starting from Elbing.
Hier auf dem Kanal ist es wilder und einsamer. Zwischen Elbing und Osteroda ist keine einzige Stadt. Aber es gibt Dörfer mit Geschäften, in denen man sich mit allem versorgen kann. Aber der Kanal ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller wegen der Ebenen. Deshalb empfehle ich Bootsurlaubern, die bei mir Boote mieten, sich einen Skipper nur für die Plattform an Bord zu nehmen. Nur für die 2 Stunden.
Of course, cruising here is maybe a little bit tricky and more difficult than on the regulated canal.
Das Bootfahren ist hier natürlich ein bisschen anspruchsvoller als auf einem vollständig regulierten Kanal. Aber es gibt ein tolleres Abenteuer. Deshalb finde ich das so interessant.
Auf die Idee, Hausboote für Urlauber anzubieten, kam er vor 3 Jahren. Und da es kaum geeignete Boote für die Weichsel mit ihren zahlreichen Untiefen und die Kanäle mit den niedrigen Brücken gab, baute er selber welche.
This is the main room and this is the front room for sleeping. If you come here inside, please. Yes, 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 please. Come on.
Hier ist das Wohnzimmer und hier ist die Frontkoje mit 2 Schlafplätzen. Auf der anderen Seite sind noch einmal 2 Schlafplätze. Und hier im Wohnraum kann man den Tisch absenken und man hat 2 Schlafplätze mehr.
And if the table goes down, you have additional 2 places.
7 Boote umfasst mittlerweile seine Hausbootflotte. Das Steuern ist kinderleicht. Die Boote sind einfach, aber bequem. Unterdeck ist von Küche über Bad bis Schlaf- und Wohnkoje alles vorhanden. Auf Deck laden überall Plätze zum Sitzen, Stehen, Liegen, zum Naturbeobachten oder träge in die Sonne blinzeln ein. Weiter geht es auf der Fahrt nach Elbing. Und gerade als es scheint, schöner könnte die Natur nicht werden, eröffnet sich eine endlose Wasserlandschaft. Ausläufer der masurischen Seenplatte. Tausende von Seerosen leuchten weiß auf spiegelglatter Wasseroberfläche. Ganze Kolonien von schwirrenden, tauchenden und zwitschernden Vögeln sorgen für Tiefenentspannung. Da möchte man Anker setzen und ewig bleiben auf dem Oberlandkanal in Polen.
Das hört sich wirklich tiefenentspannt an, so eine Hausbootfahrt auf dem polnischen Oberlandkanal von Osterode nach Elbing. Heike Sikoni hat das jedenfalls auf schwankenden Planken so erlebt. Und seit über 150 Jahren funktioniert das so. Wirtschaftlich hat der Kanal keine Bedeutung mehr, aber für Touristen ist er jetzt umso attraktiver. Domradio Reisen heute unterwegs in Polen und gleich geht es in die Stadt, in der Nikolaus Kopernikus zu Hause war. Bekanntester Sohn der Stadt, in die wir jetzt reisen, ist Nikolaus Kopernikus, einer der bedeutendsten Astronomen der Neuzeit. Was hat er nochmal rausgefunden? Er hat rausgefunden, dass die Sonne nicht um die Erde, sondern die Erde um die Sonne kreist. Thorn ist eine der beiden Hauptstädte der polnischen Woiwodschaft Kujawien-Pommern. Die kreisfreie Stadt ist Sitz des Woiwodschaftsparlaments, des Woiwodschaftsmarschalls mit seiner Regierung, der Uni und des römisch-katholischen Bistums von Thorn. Monika Lübschen war dort unterwegs.
Thorn ist auf der Weltkulturerbe-UNESCO-Liste seit 16 Jahren.
Sagt Stadtführerin Nadia Hadutinia mit einigem Stolz und signalisiert damit, was die Besucher erwartet. Ein in Europa außergewöhnliches Ensemble gotischer Architektur auf engstem Raum. Und diese haben die Besucher unmittelbar vor Augen, wenn sie aus dem Hotel namens Göttinger Schnecke treten. Thorn und Göttingen sind Partnerstädte. Das Mittelalter ist greifbar nah, sozusagen zum Anfassen, wenn man eines der 3 Tore in der Festungsmauer passiert, das von der Weichsel aus direkt in die Altstadt führt. Beeindruckend sind die mächtigen Stadtmauern des riesigen Verteidigungssystems, das die Stadt einst schützte, wenn auch nur noch ein Teil vorhanden ist. Ein Stück weiter an der Weichsel entlang trifft man noch auf die Ruinen der Burg des Deutschen Ordens aus dem 13. Jahrhundert. Aufgebrachte Bürger zerstörten sie im 15. Jahrhundert, weil sie die autoritäre Herrschaft der Ordensritter nicht weiter hinnehmen wollten. Wenige Schritte weiter taucht man dann ein in eine nahezu komplette Vergangenheit. Die vielen Lagerhäuser weisen auf Handel hin.
Das ist auch Speicher. Hier Gotik, typisch gotisches Haus, also Backstein, nicht verputzte Wände, großer Backstein, das sogenannte Klosterformat. Zwei Läufer, ein Binder kann man finden, blinde Fenster, Spitzenbögen, Treppengiebel. Hier in der Altstadt sind fast alle Häuser gotisch. Seit 2 Jahren gibt es neue Denkmalschutzregeln. Bei der Renovierung muss man auch so Backstein zeigen.
Dank der günstigen Lage an beiden Seiten der unteren Weichsel konnte sich die Stadt vom frühen Mittelalter an gut entwickeln. Hier führte unter anderem auch der Bernsteinweg vorbei. Bernstein war damals eine begehrte Ware. 1280 wurde Thorn Mitglied der Hanse mit Beziehungen zu Lübeck, Bremen und flandrischen Städten und damit begann eine wirtschaftliche Blütezeit. In Thorn galt das Stapelrecht, nachdem alle Güter 5 Tage und Nächte vor Ort bleiben mussten, ehe sie dann weitertransportiert werden durften.
Alle ihre Waren, die sie mitgebracht haben, für diese Zeit in die Speicherhäuser liegen lassen, dafür selbstverständlich bezahlen, übernachten, essen, trinken und die Stadt hat sich entwickelt.
Der Reichtum der Stadt zeigt sich heute noch überall an der prächtigen Bebauung und kostspieligen Ausstattung. Ein Bummel durch die Straßen gerät zum höchst abwechslungsreichen Vergnügen. Da ist beispielsweise das Elternhaus von Nikolaus Kopernikus. Der Vater war ein reicher Kaufmann. Diese angebliche Geburtsstätte des Astronomen ist, wie viele andere Häuser, authentisch erhalten und zeigt die damalige spezielle Raumaufteilung und Einrichtung.
Im Erdgeschoss große Fenster, große Türen. Im Erdgeschoss war hohe Diele mit dem Kamin. Und hier hat die ganze Familie eigentlich den ganzen Tag verbracht. Im ersten Stock normale Fenster, da waren Schlafräume und reiche Menschen haben noch einen Raum für Gäste gehabt. Der Kaufmann hat seine Waren nicht in den Keller gebracht, sondern hoch über die Schlafräume getragen. Da waren sie aber auch in der Nacht sicher. Kein Dieb könnte kommen.
Städtebaulicher Mittelpunkt ist der große, fast quadratische Marktplatz. Praktisch ein Allzweckplatz. Über Jahrhunderte wurde hier gehandelt, wurde Recht gesprochen, wurden Todesurteile vollstreckt, Ritterturniere und Umzüge organisiert. Nahe des gotischen Rathauses mit hohem Turm steht unübersehbar das Denkmal von Kopernikus. Gesäumt wird dieser Platz von sehr repräsentativen Bürgerhäusern. Gotik, Barock, Renaissance und Neuklassizismus geben ein lebendiges architektonisches Bild. Unter den Kirchen gilt die Jakobskirche als die bedeutendste. Der Deutsche Orden ließ sie im 14. Jahrhundert erbauen. Die Kirche, so sagt die ehemalige Dombaumeisterin zu Köln, Barbara Schock-Werner, weise einen für Polen seltenen basilikalen Baustil auf.
Es ist eine unglaublich steile Kirche, extrem hohe Schiffe dieser Hallenkirche. Und dann hat man noch die Seitenwände aufgemacht und hat zwischen die Strebepfeiler die Seitenkapellen gesetzt.
Und noch etwas anderes hebt diese Kirche in einen besonderen Rang. Das ist die Plastik einer Madonna. Dazu sagt Jock Werner.
Es gab eine intensive Vernetzung zwischen Italien, den Niederlanden, Böhmen und eben hier Polen, sodass plötzlich der Stil sich sehr anglich. Unter diesen vielen, vielen schönen Madonnen gibt es 2, die besonders schön sind. Das eine ist die Krummauer Madonna und die zweite berühmte Madonna ist die Thoner Madonna.
Aber diese Madonna,
eine der tollsten mittelalterlichen Plastiken, ist seit 1945 spurlos verschwunden. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass es im Keller eines russischen Museums oder eines Privathäuses in Thorn oder wo auch immer steht und dass sie irgendwann hoffentlich wieder auftaucht. Auch wenn wir hier nur leider die Kopie sehen, aber sind sie eine der berühmtesten Madonnen Europas.
Das sagt die ehemalige Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Von Thorn aus geht's gleich weiter auf unserer Reise durch Polen. Wir machen noch einmal Halt in Krakau beim Weltjugendtag und danach reisen wir noch nach Posen. Eben war es romantisch, wild und menschenleer in Polen, zum Beispiel am Oberlandkanal gleich. Das, was wir Ihnen bieten werden, wird nicht Menschenleere sein, sondern eine Fülle von Menschen, eine Fülle von jungen Menschen, nämlich in Krakau beim Weltjugendtag. Dahin wollen wir gleich schalten hier in unserer Reisesendung. Domradio Reisen, heute unterwegs in Polen. Und natürlich schauen wir da auch in der Hauptstadt Krakau vorbei. Nachdem wir eben wildromantische Menschenleere hatten, gibt es jetzt, glaube ich, da eine Menschenmenge. Viele junge Menschen und mittendrin unsere Weltjugendtagsreporterin Milena Fuhrmann. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Du hast ja in den vergangenen Tagen schon gesagt, Stimmung ist gut. Ist das nach wie vor so, zumal ja jetzt auch der Papst dort ist?
Ja, total. Ich habe auch das Gefühl, dass seitdem der Papst jetzt in der Stadt ist, die Stimmung noch besser ist, weil man eben weiß, ja, der Heilige Vater ist unter uns und gestern war die Eröffnungsmesse und das war einfach eine großartige Stimmung. Die Leute, die jungen Pilger, die tanzen hier und singen, also egal in welche Straßenecke man einbiegt, es kommen einem immer fröhliche junge Menschen entgegen und irgendwie wirkt das hier wirklich wie, als wenn man in so einer anderen Welt, weil einfach alle so nett sind und so gut gelaunt und alle einfach fröhlich sind und es keine Berührungsängste gibt. Also es ist wirklich empfehlenswert, nach Krakau zu kommen jetzt in dieser Zeit.
Hattest du denn mit dem ganzen Arbeiten zwischendurch schon mal Gelegenheit, dich ein bisschen in der Stadt umzuschauen? Also was würdest du zum Beispiel Leuten, die nach Krakau reisen, als erstes empfehlen? Wo sollen die hin?
Also ich würde auf jeden Fall mal empfehlen, auf den Marktplatz zu gehen. Also das ist der Rynek, so heißt das. Da ist ja auch die große Marienkirche und die Tuchhallen. Das sind so Markthallen. Und ich sage nur schon vorneweg, es ist sehr, sehr voll, aber das ist jetzt in Krakau überall. Nichtsdestotrotz empfehle ich wirklich, dahin zu gehen, vor allem abends, wenn dann da auch das Bühnenprogramm läuft, weil es ist einfach eine unfassbar gute Stimmung. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit nur von der guten Stimmung, aber es ist wirklich so. Die ist auch total ansteckend, also egal, wo man hingeht, man wird total mitgerissen. Und auf dem Marktplatz ist es dann halt so, dass man da einfach diese traumhafte Kulisse hat, eben auch von der Marienkirche, vor allem abends, wenn die dann angestrahlt wird und dann dieses Bühnenprogramm, die Musik, die Konzerte und dann eben die vielen jungen Menschen. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, da mal hinzugehen und alles um den Wawel, also um das Schloss an der Weichsel herum. Da ist auch nochmal super viel Schmuck. Auch da wieder an der Weichsel viel Programm, viele Zelte, die da stehen und Veranstaltungen, wo man sich einfach oder mit dem Papst ein Foto machen kann, zwar mit einem Papierpapst, aber immerhin.
So
also das sind so die Ecken.
Ne?
Genau. Also es ist auf jeden Fall, das sind so die Orte, wo ich denke, da lohnt es sich auf jeden Fall. Und natürlich, seitdem der Papst ist, jeden Abend vor dem Bischofspalast unterm Fenster, da versammelt sich dann die ganze Jugend. Es ist immer sehr, sehr voll, aber es lohnt sich, weil dann der Papst nämlich ans Fenster kommt und mit den jungen Leuten spricht. Also wirklich großartig.
Heute Morgen hat der Papst so einen Abstecher nach Auschwitz gemacht. Das heißt, da war er fern von Krakau, kommt aber ja auch gleich nachher schon wieder zurück. Was hat er heute noch vor?
Genau, er kommt glücklicherweise wieder zurück. Heute Abend gibt es, oder heute Nachmittag um 17 Uhr, gibt es den Kreuzweg mit dem Papst auch wieder auf den Bornia-Wiesen, also auf diesem großen Feld, wo auch schon die Eröffnungsmesse und gestern das Willkommensfest für den Papst stattgefunden hat. Da findet auch heute der Kreuzweg mit dem Papst statt. Und danach wieder abends, klar, wieder das Gespräch mit am Papstfenster mit Papst Franziskus. Und morgen, da geht es dann schon so langsam Richtung Ende, muss man leider feststellen. Da gibt es dann abends die Vigilfeier auf dem Campus Misericordiae. Das ist dieses ganz, ganz große Feld, was ein bisschen außerhalb von Krakau liegt. Wegen der großen Menschenmenge hätte man die alle gar nicht auf dieser Bornia-Wiese hier in der Innenstadt unterbekommen. Deswegen hat man extra ein großes Feld in Beschlag genommen, das Campus Misericordiae. Da gibt es dann morgen Abend die Vigilfeier, ein ganz großes Highlight, weil nämlich dann die Pilgerinnen und Pilger dort auch übernachten. Bleiben, also mit den jungen Leuten, mit denen ich gesprochen habe hier, da sind wirklich die meisten, die sich eben gerade auf diesen Abend freuen, unter freiem Himmel da zu übernachten. Und am Sonntag gibt es dann schon um 10 Uhr die Abschlussmesse und dann ist das alles schon wieder vorbei, leider.
Und dann seid ihr sehr geschafft wahrscheinlich.
Ein bisschen, ja.
Milena.
Aber ja.
Vielen Dank für deine Infos, für deine Stimmung, die du rüberbringst. Dir und den Kollegen weiter eine gute Zeit in Polen.
Vielen Dank.
Polen hat sich längst zum beliebten Reiseland gemausert. Die Ostseeküste, die masurische Seenlandschaft und Städte wie Warschau, Krakau, Breslau oder Danzig, die liegen in der Gunst der Besucher vorn. So ein bisschen im Schatten der bedeutenden Reiseziele steht die Stadt Posen, aber wir nehmen sie gleich dort mit hin. Die fünftgrößte Stadt Polens liegt im Westen des Landes, nur 1,5 Zugstunden von Frankfurt an der Oder entfernt. Sie gilt als Zentrum von Industrie, Handel und Forschung. Eine Stadt, die vor allem Geschäftsreisende anzieht. Dabei hat die Stadt auch für den Flaneur, für den Touristen und den historisch Interessierten viel zu bieten. Einen Dom auf einer Insel, eine malerische Altstadt, St. Martinshörnchen zum Reinbeißen und Ziegenbockhörnchen zum Bestaunen. Zwei Ziegenböcke begeistern nämlich viele Menschen jeden Tag aufs Neue als Wahrzeichen der Stadt. Heike Sikoni stellt sie uns vor und nimmt uns mit auf einen Rundgang durch Posen.
Es ist 11:05 auf dem Rathausplatz in Posen. Vor dem prächtigen Rathaus mit seinen Türmen und Bögen, seinen Bogengängen und Säulen, über und über bemalt mit Figuren und Dekor, drängen sich die Menschen. Das Renaissance-Rathaus aus dem 16. Jahrhundert ist immer der Hingucker in der Posener Altstadt. Vor allem, wenn die Zeiger der mächtigen Uhr auf 11:05 stehen. Dann geht der Blick der Besucher auf die beiden Türen hoch oben über der Uhr. Denn in wenigen Minuten werden sich die beiden Wahrzeichen der Stadt zeigen, die zwei Ziegenböcke, die der Legende nach ihre Existenz dem Küchenjungen Pietrek verdanken.
Als das Rathaus nach dem großen Brand der Stadt wieder aufgebaut wurde, beschloss man, am Turm eine Turmuhr anzubringen und das Ereignis mit einem rauschenden Festmahl zu feiern. Das Hauptgericht sollte ein Rehkeulenbraten sein, den der kleine Küchenjunge Pietrek zubereiten sollte. Der wollte aber auch sehen, was auf dem Markt los war. Passte nicht auf, die Rehkeule verkohlte. Erschrocken packte Peter zwei Ziegenböcke und wollte sie braten. Die Ziegenböcke rissen sich los und rannten den Turm des Rathauses hinauf und begannen vor den Augen der versammelten Menge mit den Hörnern zu stoßen. Der Anblick der Ziegenböcke amüsierte den Bürgermeister und die Menge so sehr, dass sie einen Uhrmachermeister beauftragten, einen speziellen Mechanismus zu bauen, der jeden Tag die Ziegenböcke in der Uhr in Bewegung versetzen würde.
Das Rathaus ist das Herz des alten Markts. Umgeben von bunten Wohn- und Geschäftshäusern steht es mitten auf dem malerischen Platz. Drumherum Häuser aus den verschiedensten Baustilen, mit Erkern verziert, gemauert oder bunt verputzt. Prächtig sind sie alle. In einem dieser Häuser, direkt gegenüber dem Rathaus im ersten Stock, wird eine Posener Spezialität hergestellt, das Martinshörnchen.
Das sind Hörnchen aus Blätterteig. Da drin ist weißer Mohn mit Nüssen, mit Mandeln gefüllt, ganz schwer. Und sie werden in Kilogramm werden sie verkauft,
erzählt Stadtführerin Guscha. Hauptsächlich im November um die Martinszeit werden die Martinshörnchen gegessen, denn der Name kommt nicht von ungefähr. Das Hörnchen erinnert in der Form an das Hufeisen, das das Pferd des heiligen Martin verloren haben soll. Im Hörnchenmuseum werden sie das ganze Jahr hergestellt, inklusive Hörnchen-Nachhilfeunterricht. In einer unterhaltsamen Mitmachshow dürfen die Besucher selbst ran ans Hörnchen. Teig kneten, klopfen, Rollen schneiden und mit der Spritztülle die Füllung auftragen. Und dabei gibt es Erklärungen zu den Zutaten und vor allem zu dem Sinn der Hörnchen. Das Wichtigste am Hörnchen ist das Teilen, so wie auch St. Martin seinen Mantel geteilt hat, sagt der Museumsbäcker. Und so wird auch in Posen seit Ende des 19. Jahrhunderts immer am 11. November das Hörnchen an Arme und Bedürftige verteilt. Und schon geht es zum nächsten Ziel in Posen. Durch die Altstadt über die Warte, die träge durch die Stadt fließt, auf die Dominsel. Wie der Name schon verrät, steht dort der Dom. Durchquert man ihn, empfängt den Besucher ein über und über goldener Raum, die goldene Kapelle.
Diese goldene Kapelle wurde im 19. Jahrhundert von Edward Dracinski gestiftet. Er hatte nicht die alleinigen finanziellen Mittel, um diese Kapelle aufzubauen. Also das waren gigantische Geldmittel, die man brauchte. Aber er hat ein Komitee ins Leben gerufen. Im geteilten Polen wollte man einen Punkt an einer Kultstätte gründen. Und das war eben hier im Posener Dom, wo die Anfänge des polnischen Staates hervorgehoben werden.
Der Dom ist nur einer von rund 100 Kirchen in Posen, erzählt Guscha, denn jenseits von Kirchen und Museen gibt es auch ein ganz weltliches Wahrzeichen der Stadt, auf das die Posener sehr stolz sind.
Da sind die Leute sehr stolz auf ihre alte Brauerei. Dieser Stary Browar, das ist mittlerweile, glaube ich, eine große Visitenkarte für die Stadt. Und der Bau ist sehr interessant, weil wir hatten ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert eben eine Brauerei an der Stelle. Dieses riesige Gelände ist irgendwann pleite gegangen und über 50 Jahre stand es einfach leer, es war eine Ruine, verfiel.
Heute findet dort das Prinzip 50-50 statt. 50% Handel und 50% Kunst.
Eine gelungene Mischung, die sich immer mehr entwickelt. Die Posener freuen sich, denn damit können sie ihr doch eher bodenständiges Image aufpolieren.
Kartoffel, ja. Diese Kartoffel heißt Pirra. Pirra ist aber auch ein Schimpfwort. Und zwar bezeichnet man manchmal die Posener als Pirra, weil man sagt, die sind so ein bisschen ja, unscheinbar und dadurch, dass sie auch so tüchtig sind, also nützlich sind sie auch. Ja. Und wenn man sie aber dann genauer kennenlernt und auch eben diese raue Pelle abmacht, dann kommt das richtig Schöne aus dem Posener heraus. Ja. Der ist dann treu, ein guter Freund und natürlich sehr gastfreundlich.
Und für noch etwas sind die Posener bekannt, sagt Tourismusmanagerin Irina Fronskowiak für den polnischen Singsang.
Sagen do widzenia. Das ist wie eine Melodie. Jak się masz? Das heißt, wie geht es dir?
Auf dem Rathausplatz wird inzwischen angezählt. Der Zeiger der Uhr springt auf 12. Ein Fanfarenbläser kündigt an, dass die Tür über der Uhr sich öffnen wird. Und richtig, die Tür geht auf und die beiden Ziegenböcke erscheinen, drehen sich gegeneinander und unter der großen Anteilnahme des Publikums werden sie auch an diesem wie an jedem anderen Tag ihre Köpfe auf dem Posener Marktplatz gegeneinander stoßen.
Ein Rundgang durch Posen war das. Heike Sikoni war dort und hat sich vor allen Dingen auch von den zwei Ziegenböcken mitreißen und begeistern lassen. Heute Domradio Reisen unterwegs in Polen. Und mit Weltjugendtagsmusik geht die Domradio Reisesendung heute zu Ende. Mein Name ist Dagmar Peters. Bis bald.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Jakob Blücherz ist hauptberuflich Jurist, schreibt nebenher aber auch liturgische Kirchenlieder. Er war einer von 94 Musikern, die sich mit einem selbstkomponierten Song für die Weltjugendtagshymne beworben haben. Thematisch dreht sich alles um das Leitwort: Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Mit dieser Seligpreisung aus der Bergpredigt hat sich Blücherz auseinandergesetzt und sein Lied dementsprechend Selig die Barmherzigen genannt. Damit der Song auch tatsächlich weltweit verstanden werden kann, haben Bands in unterschiedlichsten Ländern ihre eigene Fassung daraus gemacht. Für Deutschland war es das Düsseldorfer Kollektiv Life Worship. Barmherzigkeit, Erbarmen, Gnade, Vergebung und Hilfe, das sind wesentliche Aspekte des gelebten Glaubens, sagen sie. Und so klingt sie dann also, die offizielle deutsche Version der Weltjugendtagshymne 2016.
Sich auf zu den Höhen, von wo mir Hilfe naht, all meine Hilfe.